Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen die Themen. Schlappe für US-Präsident Obama. Ein Richter in Louisiana hebt den Ölbohrstopp auf. Keine Reformen, willkürliche Justiz. Amnesty International kritisiert den Wüstenstaat Libyen. Und raus mit Tränen und Applaus. Für Gastgeber Südafrika ist die WM vorbei. Heute Morgen am Mittwoch mit Simon Loy. Guten Morgen. Nun zu Markus Amrain. Er hat die Nachrichten der Nacht.
Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Louisiana hat den Ölbohrstopp im Golf von Mexiko aufgehoben. Der 6-monatige Aufschub, den Präsident Obama angeordnet hatte, sei rechtlich zu wenig begründet. Der Richter entsprach einer Klage von Zulieferfirmen der Ölbranche. Diese befürchten massive Einbußen durch den Stopp der Tiefseebohrungen. Die US-Regierung kündigte an, sie werde gegen das Urteil Berufung einlegen und rasch ein neues, besseres begründetes Moratorium erlassen. In Spanien hat das Parlament die umstrittene Reform des Arbeitsgesetzes angenommen. Mehrere Oppositionsparteien enthielten sich der Stimme, sodass die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Zapatero durchkam. Die Gesetzesreform lockert den strengen Kündigungsschutz. Dieser wird für die hohe Arbeitslosenquote in Spanien von rund 20% verantwortlich gemacht. Die Lockerung soll mehr Dauerstellen schaffen, vor allem für junge Menschen. Die Gewerkschaften hingegen befürchten weniger Rechte für die Angestellten und drohen mit einem Generalstreik. In Griechenland will die Regierung die Kürzung des Mindestlohns von 730 auf 590 Euro abfedern mit Geldern des Europäischen Sozialfonds. Die Arbeitsmarktreform wird entgegen ersten Plänen nun doch dem Parlament vorgelegt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nennt die Verhältnisse in Libyen weiterhin dramatisch. Frauen würden inhaftiert, weil sie angeblich außerehelichen Sex gehabt hätten. Einwanderer würden extrem diskriminiert und die freie Meinungsäußerung sei nur unter hohem Risiko möglich. Der unfaire Prozess gegen Max Göldi sei nur ein Beispiel, wie willkürlich die libysche Justiz sein könne. Die außenpolitischen Kommissionen im Parlament, die APK, müssten nicht informiert werden, wenn das Militär im Ausland eine Befreiungsaktion der Schweizer plane und der Einsatz noch nicht beschlossen sei. Dieser Meinung ist der Präsident des Außenpolitischen Kommission des Ständerats, Eugen David. In einem Interview mit Schweizer Radio DRS erklärt David, es sei klar, dass Situationen wie jene in Libyen unter strengster Geheimhaltung geprüft werden müssten. An der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika sind die ersten Achtelfinalpaarungen bekannt. Uruguay spielt gegen Südkorea und Mexiko trifft auf Argentinien. Am Abend schlug Argentinien Griechenland 2:0 und Südkorea spielte gegen Nigeria 2:2. Ausgeschieden aus dem Turnier sind Gastgeber Südafrika, Frankreich, Griechenland und Nigeria. Timea Baschinski und Marco Giudinelli sind beim Tennisturnier von Wimbledon ausgeschieden. Damit verbleibt Roger Federer als einziger aus dem Schweizer Team im Turnier. Der luxemburgische Radprofi Kim Kirchen ist aus seinem künstlichen Koma erwacht und zeigt ermutigende Signale, wie Kirchens Team mitteilt. Der Velofahrer hatte in seinem Hotelzimmer während der Tour de Suisse einen Herzstillstand erlitten. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 10.294 Punkten, minus 1,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.950 Punkten, minus 1,6%. Der Dollar wird zu einem Franken 10,96 gehandelt, der Euro zu einem Franken 36,06 bzw. zu einem Dollar 22,64. Das Wetter heute Mittwoch: überwiegend sonnig bei 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden.
Vorläufig darf also im Golf von Mexiko weiter nach Öl gebohrt werden. Ein Gericht im US-Bundesstaat Louisiana hat ein 6-monatiges Moratorium aufgehoben. Dieses Moratorium, die Ölbohrung aufzuschieben, hat der US-Präsident Obama angeordnet. Bei mir im Studio ist nun Auslandredaktor Robert Stähli. Mit Blick auf die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko erstaunt dieser Gerichtsentscheid doch einigermaßen. Warum hebt das Gericht das Ölbohrmoratorium nun auf?
Ja, das Gericht übernimmt im Wesentlichen die Argumente der klagenden Ölindustrie. Mit dem verhängten sechsmonatigen Verbot, so sagt es, von neuen Bohrungen, würden die ganze Erdölindustrie kollektiv bestraft und Tausende von Arbeitsplätzen würden dadurch gefährdet. Wenn also nicht weiter gebohrt werden dürfe, dann habe das auch Auswirkungen auf die ganze nationale Erdölversorgung. Der Richter schützt damit die Interessen der einflussreichen Ölindustrie, während Präsident Obama unter dem Eindruck der nach wie vor andauernden Katastrophe mehr Sicherheit bei neuen Bohrungen und den Schutz der Umwelt voranstellen wollte.
Bedeutet dieses Gerichtsurteil nun, dass Ölfirmen ab sofort wieder nach Öl bohren können dürfen?
Sie könnten es theoretisch, aber sie werden es ganz sicher nicht tun, bis ein endgültiges Urteil gefällt ist. Regierung Obama hat ja bereits Berufung angekündigt. Und solange dieses endgültige Urteil nicht vorliegt, werden die Erdölfirmen deshalb kaum das Risiko auf sich nehmen wollen, neue teure Bohrplätze zu installieren.
Was bedeutet denn nun dieses Gerichtsurteil für Präsident Obama und dessen Bemühungen, künftig Ölkatastrophen wie jene im Golf von Mexiko zu verhindern?
Also für Sie ist es ganz sicher eine sehr herbe Niederlage für Präsident Obama. Er hatte das Moratorium Ende Mai angeordnet. Er wollte vor der Erteilung von neuen Bewilligungen die Ursachen des Untergangs der Deepwater Horizon ermitteln und Konsequenzen aus der immer größeren Umweltkatastrophe ziehen. Obama hatte die Katastrophe ja auch zum Anlass genommen, um die Diskussion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen anzukurbeln. Das Urteil ist deshalb auch in dieser Hinsicht ein herber Rückschlag für ihn, weil es nicht nur die Interessen der mächtigen Öllobby schützt, sondern es folgt ja auch einer Mehrheit der US-Bürger, die nach wie vor Erdölbohrungen im Golf von Mexiko weiterführen will. Und für die amerikanischen Bürger ist offenbar die Versorgungssicherheit weiterhin wichtiger als die Umwelt am Golf von Mexiko, die eben Obama mit diesem Moratorium schützen wollte.
Vielen Dank, das waren Einschätzungen von Robert Stähli von der DRS Auslandredaktion, gehört in Heute Morgen. Und wir bleiben gleich in den USA. General Stanley McChrystal ist sich gewohnt, Befehle zu erteilen. Doch heute muss der Chef der NATO-Truppen in Afghanistan selber zur Befehlsausgabe antraben. Präsident Obama hat ihn nämlich nach Washington zitiert. In einem Artikel des Musikmagazins Rolling Stone greift General McChrystal Präsident Obama an und dessen Regierung wegen deren Afghanistan-Politik. Art und Zeitpunkt der Kritik kommen in einem höchst heiklen Moment. Aus den USA der Bericht von Max Ackermann.
Seit diesem Monat ist der Afghanistan-Feldzug der längste Krieg in der amerikanischen Geschichte. Und er wird immer blutiger. Vor kurzem ist der 1000. US-Soldat gefallen. Der Juni könnte für die NATO-Truppen zum tödlichsten Monat des ganzen Krieges werden. Und nun fällt auch noch der oberste General der eigenen Regierung in den Rücken. In der Zeitschrift Rolling Stone kritisiert General Stanley McChrystal seine zivilen Vorgesetzten. Präsident Obama engagiere sich zu wenig in Afghanistan. Über Vizepräsident Joe Biden macht sich der General nur lustig. Sicherheitsberater Jim Jones wird von Mitarbeitern McChrystals als Clown abqualifiziert. Eine journalistische Bombe in Richtung eigene Reihen, sagt dazu Mark Thompson vom Time Magazine.
This story hit Washington this morning like an IED.
Präsident Obama habe ausgesprochen wütend reagiert, berichten enge Mitarbeiter. Kein Wunder, der Präsident hat General McChrystal zum obersten Offizier in Afghanistan gemacht und ihm die meisten seiner Wünsche erfüllt. Nach längerem Zögern auch eine Truppenaufstockung um 30.000 Soldaten bewilligt. Eine riskante Strategie, militärisch wie politisch. Dass General McChrystal sich nun dennoch und schon zum zweiten Mal derart illoyal äußert, wäre normalerweise wohl ein Grund zur fristlosen Entlassung. Doch Präsident Obama zögert. McChrystal und sein Team hätten zwar ein schlechtes Urteilvermögen an den Tag gelegt, aber er wolle nun zuerst mal mit dem General sprechen.
The article in which he and his team appeared showed poor judgment, and but I also want to make sure that I talk to him directly before I make any final decision.
Entlässt Obama den General, unterstreicht er zwar den zivilen Führungsanspruch und festigt seine eigene Position als Oberkommandierender, gleichzeitig schwächt er die militärische Führung in Afghanistan. Dabei sollen im Sommer doch von dort die ersten amerikanischen Truppen abgezogen werden. Doch dafür braucht es zuerst mal militärische Erfolge.
Heute Morgen 6.10 Uhr. Libyen-Affäre. Einzelne Bundesräte haben von einer möglichen Befreiungsaktion gewusst, aber nicht der Gesamtbundesrat. Die Geschäftsprüfungsdelegationen des Parlaments wurden frühzeitig informiert, nicht aber die außenpolitischen Kommissionen der Räte. Ich fragte Eugen David von der Außenpolitischen Kommission APK des Ständerates, fühlen Sie sich desavouiert, dass Sie als Präsident der APK vom Bundesrat nicht über die Befreiungspläne informiert worden waren?
Nein, es ist für mich klar, dass solche Optionen, wenn sie geprüft werden, auch unter strengster Geheimhaltung geprüft werden müssen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Und ich bin immer noch der Meinung, dass der letzte Entscheid, ob man die Option ausführt oder nicht, der lag beim Bundesrat. Und nach den Regeln ist es so, dass er, wenn er so einen Entscheid trifft, dann unter anderem auch den Präsidenten der Außenpolitischen Kommission informieren muss. Und eine Auslösung ist nicht passiert. Es sind einfach Vorbereitungen oder Überlegungen gemacht worden. Und da war auch noch kein Anlass, jetzt zum Beispiel mich zu informieren.
Es geht nun um eine Aufarbeitung der Geschichte. Die GPK ist daran. Welche Antworten erwarten Sie nun als Präsident der APK?
Die GPK hat den Auftrag, alles, was im Zusammenhang mit dieser Libyen-Affäre passiert ist, zu überprüfen. Sicher gibt es schon einige Dinge, die man deutlich besser machen könnte. Man muss auch sehen, die Schweiz ist kein Großstaat. Sie hat wenig Erfahrungen mit dieser Art Problemen. Wir haben bis jetzt immer für andere vermittelt. Dieses Mal waren wir selbst bedroht. Für mich ist eine ganz wichtige Lehre, dass wir eben mit anderen Ländern zusammenarbeiten müssen in solchen Fällen und diese Beziehungen auch gepflegt werden müssen, dass wir im Notfall darüber verfügen können.
Zum Schluss, Eugen David, die Befreiungsaktion, die geplant ist, nun publik geworden. Was könnte das für Auswirkungen haben auf die Außenpolitik der Schweiz?
Sicher sind solche Aktionen außenpolitisch sehr heikel, vor allem wenn sie natürlich dann an die Öffentlichkeit gezerrt werden und auch groß diskutiert werden. Das nützt der Schweiz wenig und ich bedauere das eigentlich. Ich bin sicher sehr interessiert und viele andere auch, dass wir die Beziehungen zu Libyen wieder normalisieren. Aber es bleibt natürlich im Raum stehen, dass Libyen eine Geiselnahme an einem Schweizer Bürger oder um zwei Schweizer Bürgern vorzuwerfen ist. Und das war und ist und bleibt inakzeptabel.
Sagt der St. Galler Ständerat und Präsident der Außenpolitischen Kommission Eugen David zur Libyen-Affäre. Der Fall von Max Göldi und Rashid Hamdani zeigt laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, wie willkürlich die libysche Justiz sein kann. Amnesty schreibt in ihrem neuesten Bericht, Libyen habe es nicht verdient, in die internationale Gemeinschaft integriert zu werden. Fredrik Steiger.
Noch bis zum Herbst hat Libyen den Vorsitz in der UNO-Generalversammlung. Vor kurzem wurde das Land gar in den UNO-Menschenrechtsrat gewählt. Deswegen hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nach fast zweijährigen Verhandlungen Gaddafis Reich überhaupt besuchen dürfen. Mitglied der Amnesty-Delegation war Hasiba Hajj-Sarawi, Co-Autorin des knapp 150-seitigen Libyen-Reports. Ihr Befund ist trist. Die Menschenrechtslage im Land sei dramatisch. Bei einem Besuch in einem Frauengefängnis habe man festgestellt, dass jede vierte Insassin dort wegen angeblichem Sex außerhalb der Ehe inhaftiert sei. Migranten aus Schwarzafrika würden extrem diskriminiert. Libyen kenne noch nicht mal ein Asylverfahren. Oppositionsgruppen sind streng verboten. Die sogenannte interne Sicherheitsbehörde sei allmächtig und omnipräsent. Einzig bei der Presse gäbe es, so die Amnesty-Expertin, zaghafte Fortschritte. Vereinzelt werde Kritik geübt, doch niemals solche, die sich gegen den Gaddafi-Clan selber richte. Und mutige Angehörige von Opfern demonstrierten gar vereinzelt und äußerten sich öffentlich, nehmen damit aber ein hohes persönliches Risiko in Kauf.
DRS 1, DRS 4 News und die DRS Musikwelle mit heute Morgen um 6.14 Uhr nun Sport. Sie haben gewonnen und doch verloren die Bafana Bafana. Trotz ihres 2:1 Sieges über Frankreich ist für die südafrikanische Nationalmannschaft die WM 2010 auf heimischem Boden zu Ende. DRS Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat die Stimmung in einer kleinen Ortschaft in den Bergen um Bloemfontein eingefangen.
Wie überall in Südafrika, wo Fußball angesagt ist, dominieren die Vuvuzelas. Hier in Lady Grey am Fuß der schneebedeckten Witberge mischen sich die lokal geblasenen Tröten mit jenen der Verstärkeranlagen des Public Viewing. Auf dem Fußballfeld inmitten unzähliger neu erstellter Schuhschachtelhäuschen versammelt sich Jung und Alt, um ihre Bafana Bafana siegen zu sehen. Einer der wenigen weißen Zuschauer bereitet sich auf das Aus Südafrikas vor.
The fact that our country is holding it is a pride, that's all.
Das Wichtigste sei, Gastgeberland der WM 2010 zu sein. Südafrika sei eine starke Nation. Sie erfreue sich an der WM, auch wenn sie rausfliege.
We'll still enjoy it till the end.
Der Jubel aber ist überwältigend, als die Gelb-Grünen in Bloemfontein das erste Tor erzielen. Bald darauf schon feiert die Menge das 2:0. Szenenwechsel nach der Pause. In der einzigen schmalen Bar dieses Wildwestortes drängen sich ältere und ein paar jüngere weiße und schwarze Männer. Eine einzige Frau hält am Tresen die Stellung. Fast alle rauchen, obwohl das eigentlich nicht mehr erlaubt ist. Das vermeintliche dritte Tor der Bafana Bafana bringt sie fast aus dem Häuschen. Doch die Freude zerbricht wie das Glas am Boden. Ein schon angesäuselter Schwarzer findet, es gehe jetzt darum, den Weltcup gut zu Ende zu führen, auch wenn Südafrika verloren habe.
What we have to do, we have to make sure that we host the World Cup nice.
Soweit die Reportage von Rudi Küng und soweit heute Morgen am Mittwoch. Uns gibt es auch im Internet. drs.ch ist die Adresse. Produktion Matthias Heim, mein Name Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.